HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Elmar Bartel. Ich heiße Karin Röder. Vielleicht müssen Sie auch hin und wieder eine Rede oder einen Vortrag halten. Im Job ist Ihre Präsentation gefragt oder Ihre Ansprache wird erwartet. Auch im Alltag wollen wir durch unsere Sprache überzeugen, unsere Ziele erreichen, uns durchsetzen oder Kompromisse schließen. Manchmal entscheidet die Art des Sprechens über Erfolg und Misserfolg, sogar über Krieg und Frieden. Unser Gast ist professioneller Sprecher und Sprechtrainer. Viele kennen seine Stimme aus Radio, Fernsehen oder von Hörbüchern. Seine Erfahrungen hat er nun in ein ansprechendes Buch gepackt, für das er auf sein Honorar verzichtet hat. Es heißt, einfach besser sprechen. So gelingt ein starker Auftritt. Und pro verkauftem Buch kommt 1 Euro der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. zugute.
Ja.
Herzlich willkommen bei Doppelkopf, Elmar Bartel.
Hallo.
Elmar, du bist heute beim ZDF als Sprecher tätig, früher auch mal HR-Kollege.
Oh ja.
Deswegen kennen wir uns auch. Mhm. Das ist zwar schon viele Jahre her und deswegen bleiben wir auch beim Du, schlage ich vor. Ja, Elmar, viele sagen, sprechen kann doch jeder.
Stimmt auch. Also man lernt das als Baby, als Kind und weiß, wie man spricht. Und in der Schule wird es dann nicht weiter gelehrt. Mit anderen Worten, man lernt die Grammatik, wie man Aufsätze schreibt, wie man Buchstaben erkennt. Und man sieht sie, man liest sich stumm, aber die Buchstaben selber leben dann akustisch nicht, man hört sie nicht. Und dann kümmert sich die Schule gar nicht mehr drum. Das heißt, ich habe es selber nicht erlebt und ich glaube, auch heute wird das nicht gelehrt, wie man einen Laut, einen Buchstaben überhaupt ausspricht. Wie man sagt, wie das S richtig gesprochen wird, ein weiches Summ-S oder ein hartes Wissenschaft, ja. Das wird dann vorausgesetzt, dass man das weiß.
Ja.
Schade eigentlich.
Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Da hatten wir ein sogenanntes Sprachlabor, allerdings, das stimmt, ausschließlich für die Fremdsprachen, Englisch und Französisch.
Das, ja.
Nicht aber für Deutsch, oder?
Da wird's ernst genommen.
Ja. Es heißt ja nicht Hochdeutsch, sondern deutsche Hochlautung.
Deutsche Hochlautung, ja. Ich weiß, dass das Hannoveranische als Hochdeutsch klingt, weil die sehr klar und sauber und artikuliert und deutlich sprechen mit ihrer Sprechmuskulatur sehr klar und deutlich umgehen. Aber auch die haben dann Verben und Worte, die wir dann in Hessen nicht so sagen würden.
Ja, die sagen dann Gespräch, ne? Statt Gespräch oder so.
Naja,
aber immerhin, das zeigt ja, die Anlage ist da beim Menschen, so oder so zu sprechen. Es ist eine kulturelle Überlieferung und gelernt.
Es geht darum, dass man verstanden wird, dass die Message rüberkommt.
Also es geht nicht nur um die Phonetik und die Artikulation.
Nein, es geht einerseits um das Verstandenwerden, Phonetik, sprich das deutliche Sprechen. Und das ist dann TKB, also ja, Konsonanten. Das sind die Buchstaben, die einen gewissen Klang haben, die dann die Informationen rüberbringen, wie K, T, P, R, S, T und so weiter.
Ja.
Und dann gibt's die Vokale, die Klänge. Und der Klang einer Stimme ist genauso wichtig wie das Artikulieren, weil da kommen die Emotionen, Gefühle rüber, die Schwingungen, das, was man empfindet. Und ich denke mir immer so eine Art Schieberegler, wie bei der Technik oder beim Radiogerät, wo man dann von links nach rechts schieben kann und sagen, was will ich mehr? Emotionen rüberbringen? Stimmungen? Oder will ich klar und deutlich sprechen. Und dazwischen bewegt sich das. Und darum geht es in meinem Buch eigentlich.
Okay, nur in den meisten Situationen geschieht das ja ganz unbewusst. Nur kann man da auch mal ganz unbewusst daneben hauen, wenn man nicht drauf achtet. Vor welchem Publikum
spreche
ich jetzt?
Ein Kollege, der kommt aus Hessen, aus Wiesbaden. Dem ist es eigentlich egal. Und er sprach über die Walzwerke. Das ist ein Betrieb, ein Walzwerk. Und er hat so undeutlich gesprochen, dass alle verstanden haben, Waldzwerge.
Waldzwerge.
Ja, wir haben uns angeguckt gegenseitig und haben gesagt, worüber spricht denn der eigentlich jetzt? Ja? Waldzwerge.
Ja. Das erinnert mich ein bisschen an Axel Hacke und den sogenannten weißen Neger Wunderbar.
Ja, klar.
Er war auch neulich zu Gast bei Doppelkopf. Gemeint ist die Passage aus Claudius Marias Lied, der Mond ist aufgegangen. Der weißen Nebel wunderbar.
Ja.
Aber das kann man dann verstehen, wenn die Artikulation nicht stimmt.
Mhm.
Elmar Bartel ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist professioneller Sprecher beim ZDF und Sprechtrainer und erzählt uns heute, worauf es ankommt bei der Kunst des Sprechens. ganz allgemein, kann man das sagen, Elmar? Was gehört zum guten Sprechen?
Ein Bewusstsein, hinhören gehört dazu. Ich habe das gute Sprechen, sagen wir mal, gelernt oder erfahren und lieben gelernt durch das Radio hören. Mhm. Als Kind schon heimlich nachts Radio gehört, da war der Sprecher und Moderator Hans Werres, dessen Stimme und die Art, wie er es gemacht hat, die Persönlichkeit, der Charakter.
Langjähriger Radiounterhaltungschef beim Hessischen Rundfunk.
Später wurde es mein Chef hier, aber ich sag mal, als Kind habe ich den wahrgenommen als Idol, als Vorbild, zu sagen, wie kann man das machen? Mit einer gewissen Suffisanz, mit einem Grinsen in der Stimme, mit einer Wärme, die Stimme verraten kann und gleichzeitig auch die Deutlichkeit. Das hat er mir später auch beigebracht, versucht beizubringen, zu sagen, wenn du schon sprichst, mach's wie du es willst, aber sei deutlich, versuch's wenigstens.
Verstehe ich nur, der Hans Werres, soweit ich mich an ihn erinnern kann, war noch vor meiner Zeit, der hatte ja schon eine ganz besondere Stimme, so eine tiefe Cowboy-Stimme, glaube ich, hatte er. Solche Stimmen gibt's ja heute kaum noch.
Gibt es vielleicht schon. Ich denke mal, dass das Bewusstsein, was dahinter steckt, er hat es kultiviert.
Ah ja.
Ja.
Man er wollte ja auch so cowboymäßig drauf sein. Ja.
Denke es mir. Ich vergesse ja nie, dass der mal eine Sendung aufgezeichnet hatte, hatte auch keine Möglichkeit zu sagen, wie viel Uhr es ist. Da sagt er doch tatsächlich, wir schauen jetzt alle mal gemeinsam auf die Uhr, Pause, und sagt er, nachdem wir auf die Uhr geschaut haben, geht's jetzt weiter.
Ja, so kann man sich helfen und macht noch einen Witz draus. Auch das gehört zum Sprechen.
Und zur Stimme.
Nicht nur vor dem Mikrofon, sondern auch im Alltag. Da sind wir ja noch viel eher in solchen Situationen, wo ein falsches Wort, eine falsche Aussprache einen ganz anderen Sinn rüberbringt, als wir wollen.
Wir können auch den Sinn verstärken, indem wir sagen, wenn jemand zum Beispiel Stahl verkaufen will und der Stahl ist dafür bekannt, dass er besonders gute Qualität hat und hart ist, dann kann man diesen Verkauf verstärken, das heißt die Sprache dabei und sagen, ein harter Stahl mit dem R drin und dieses Harte überträgt sich auf den Hörer, der sagt dann, aha, irgendwas war da, auch das Wort Leben, wenn ich sage, das Leben ist schön, dann hat das nicht so eine Bedeutung, wenn ich sage, das Leben ist schön. Mit anderen Worten, ich habe einen Respekt vor den Buchstaben und vor dem Begriff.
Ja, also über den Respekt vor den Buchstaben vermittelt sich automatisch der Respekt vor dem Begriff.
Man muss es nicht übertreiben, man kann sagen, das Leben anstatt das Leben. Ja. Das ist dann eher wie Lehm, und das ist der kleine Unterschied.
Ja, also wir hatten eben vom Hochdeutsch, von der deutschen Hochlautung gesprochen. Nur wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, Elmar, einfach besser sprechen. Es geht jetzt nicht so sehr darum, dass du den Dialekt verteufelst oder vielleicht einen gewissen Akzent, einen regionalen Akzent oder einen ausländischen Akzent. Es geht darum, wie du schon sagtest, Hauptsache, man wird verstanden. Manchmal kann ja auch so ein Dialekt oder Akzent Sinn machen. Zum Beispiel in der Politik. Was meinst du?
Absolut, das ist dann echt. Und das ist vor allen Dingen glaubhaft. Also ich habe eben das Wort Respekt erwähnt. Also ich habe eine riesen Hochachtung vor Dialekten. Ich kann sie gar nicht. Ich meine, ich kann es versuchen nachzumachen. Aber die Leute kommen aus einer Gegend, wo sie das so gelernt haben, werden so verstanden, untereinander erst recht. Man kann einen Karnevalszug im Dialekt kommentieren im Radio, aber keinen Staatsempfang. Und das ist der Unterschied. Wenn man sich an diese Gegend hält und sagt, ich komme aus Trier und da gibt es einen Palastgarten, einen Park. In Trier heißt der Palastgarten. Und wenn Sie da Palastgarten sagen, versteht Sie niemand, der weiß
es
nicht.
Was ist das für ein Affen,
die weiß nicht, wo das sagen. Ist.
Ja, genau. Ja, verstehe. Also es kann je nachdem, in welcher Region, in welchem Zusammenhang man Dinge ausspricht, auch genau das Gegenteil rüberkommen, dass man eben nicht sympathisch oder natürlich wirkt, sondern affig.
Ja, also ich traue mich jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ich war bei der Bundeswehr in Freising bei München und da war ein anderer Soldat im Zimmer und sagte zu mir, der kam aus Hessen, ist das eine Scheiße hier? Ja, und da hat der bayerische Kamerad zu ihm gesagt, das heißt nicht Scheiße, das heißt Scheiße. Und und das vergesse ich nie. Ja,
schon ein bisschen klarer.
Scheiße und Scheiße.
Ja, stimmt.
Genau. Ja. Es war nicht inhaltlich anders, aber es war stimmungsmäßig völlig anders. Also er hat vermittelt mit seinem scharfen S, dass es wirklich also nicht gut ist.
Wie kommt das denn, Elmar, wenn du in Trier geboren bist? Später bist du ja in Wiesbaden aufgewachsen, hast lange in Wiesbaden gelebt. Heute lebst du in Mainz. Wie kommt das, dass du nie einen Dialekt angenommen hast?
Ich war nicht so lange in Trier. Mit 3 Jahren zogen wir schon nach Wiesbaden um. Und der trierische Dialekt, der ist sehr eigenständig und sehr stolz und die haben die Freude daran, den Dialekt zu sprechen.
Das geht schon ins Luxemburgische.
Absolut,
ein bisschen,
ja, ja,
vom,
das liebt
Klang her.
Und die sind stolz und die lieben ihren Dialekt. Und ich habe den leider nie wirklich gelernt, war zu klein. Und die Urlaube bei Oma und Opa später, die haben das dann nicht gebracht. Also,
naja, ja, aber dann bist du ja in Wiesbaden aufgewachsen.
Ja.
Da ist ja auch das Rheinhessische schon hin und wieder in den Straßen zu hören.
Ja, aber meine Eltern haben Hochdeutsch gesprochen, wie man so schön sagt, Hochdeutsch, weil Papa war Opernsänger und der musste ja auf der Bühne sein Hochdeutsch kultivieren und sprechen. Und Mami konnte auch kein Trierisch. Also das war bei uns nicht tabu, aber wir haben es nicht gesprochen.
Wobei, wenn ich an den Operntenor Hofmann denke, der ja auch auf der Bühne Hochdeutsch singen musste, internationaler Star war, nur wenn er gesprochen hat, konnte er eben seine rheinhessische Herkunft auch nicht verleugnen.
Ja, ja.
Peter Hofmann.
Peter Hofmann. Gab es noch andere? Ja, ich weiß, also das ist toll. Automatisch kommen wir zum Thema Umschalten. Und das finde ich so toll.
Ja.
Einerseits sollte man ja, mache ich ja auch, im Alltag seine ganz normale Spreche bewahren. Mhm. Damit jeder, der einen kennt, nicht sagt, was hat denn der da jetzt plötzlich, wenn er das Buch gelesen hat,
klar,
spricht er ganz anders. So, und dann kommt der gewisse besondere Moment, wo man ein Bewerbungsgespräch hat, eine Ansage machen muss im Flugzeug oder als Arzt einem Patienten was erklären. Und dieser Moment, den kann man nutzen, um diese Potenziale, die man in sich trägt, nutzen.
Also das heißt, wenn wir davon ausgehen, das haben ja Soziologen festgestellt, dass alle von uns mehr oder weniger 20 bis 25 Rollen am Tag spielen.
Oh ja.
Also Vater, Ehemann, Freund, Kollege,
ja, Kunde,
dann die
Verkäufer,
diversen beruflichen Rollen noch, Nachbar und so weiter. Und je nachdem, aus welcher Rolle man herausspricht, ändert sich ja auch schon unbewusst die Ansprache und Sprache.
Das ist ja das Tolle. Wir tragen das ja in uns. Ich erinnere ja nur daran, was wir alles haben. Das ist ja nichts Neues. Also es gab ein Buch, das hieß Der kleine Hai, auch vom Schott Verlag, von Schott Music
von
erschienen.
Einem gewissen 1900. Julius Hai, der Gesangslehrer war und das eigentlich für Sänger geschrieben hatte.
Ja, für Schauspieler und Sänger, Bühnendarsteller.
Ja.
1903 hat er das geschrieben. Es ist von der Machart, von der ganzen Erläuterung da drin, ein Antiquariat, das ist schon altmodisch. Also muss sagen, ich habe damit gelernt und habe die Grundbegriffe verstanden, aber auch nur, weil eine Sprecherzieherin, die großartig war, mir das beigebracht hat. Und leider hätte ich das persönlich nie lernen können.
Ja, ich stelle mir gerade vor, dass ein Arzt nach dem kleinen Hai seine Artikulation übt. Kann ja nichts schaden. Nur ich glaube, das eigentliche Problem bei Ärzten ist über das Sprechen hinaus die Kommunikation. Also tatsächlich ein Gespräch zu führen mit dem Patienten, Vertrauen zu erwecken, Fragen zu beantworten oder den Patienten zu informieren.
Und da kommt wieder der eben erwähnte Schieberegler ins Bild, nämlich dass wir sagen, der hat die Aufgabe einerseits die Information rüberzubringen, was hat der nun, womit muss ich rechnen als Patient und wie kann ich vertrauensvoll und mit einer gewissen Glaubwürdigkeit und Freundlichkeit diesen Inhalt rüberbringen. Und da spielt wieder die Stimme als solche, die Stimme, eine Rolle. Wenn ich sage, was haben Sie da? Oder also den Laut benutzen, um damit ein gutes Gefühl rüberzubringen. Das vielleicht.
Ja, vielleicht hängt es ja auch davon ab, dass gerade Ärzte sind ja oft in einer solchen Situation, dass sie dem Patienten auch eine schlechte Nachricht überbringen müssen und man automatisch dann dazu neigt, in sich zu sprechen, zu nuscheln oder nicht richtig vorneweg spricht.
Eine Stimme kann tröstlich sein, sie kann Zuwendung geben und damit auch einen gewissen Trost vermitteln.
Mhm.
Das habe ich selber als Sprecher erlebt, wenn wir Nachtnachrichten hatten, dann kam dann nach der letzten Sendung eine Reihe von Anrufen, wo die Leute gefragt haben, was kann ich machen, ich bin selbstmordgefährdet und haben Sie eine Rettung für mich, eine Lösung?
Mhm.
Und musste ich dann sagen, ich bin nur Sprecher, ich kann Ihnen überhaupt nicht helfen, aber meine Stimme hatte diesen potenziellen Patienten, ich nenne es mal so, vermittelt, ich könnte ihm helfen.
Ja.
Das war erstaunlich. Da habe ich gemerkt, wie sehr eine Stimme diese Gefühle und den Trost und die potenzielle Rettung rüberbringen kann.
Einen gewissen Halt vermitteln kann.
Und das kann
auch
ein Arzt machen.
Ja. Elmar Bartel ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, von Beruf Profisprecher, unter anderem beim ZDF und er ist auch Sprechtrainer, hat ein Buch mitgebracht, das heißt Einfach besser sprechen. Elmar, ist das wirklich so einfach?
Es ist einfach, weil wir es alle gelernt haben. Und ich erinnere einfach nochmal durch das Buch an die Dinge, die wir in uns tragen. Mhm. Wenn wir sie rausholen und sagen, das R habe ich ja schon drauf, ich kann es sprechen. Warum? Weil wenn ich schnarche oder gurgle, dann ist das R schon da.
Ja.
Ich brauche nur das Glas nehmen. Ich mache es hier gerade mal. Machen wir es vor.
Mhm.
So, nehmen Glas, einen Schluck aus dem Glas raus. Dieses Geräusch ist im Grunde das R. Dann sage ich R und weiß, wo das ist. Wenn ich einmal gegoogelt habe, weiß ich, wo das R sitzt. Und damit kann ich automatisch das besser sprechen.
Ist es die Voraussetzung, dass man bestimmte Laute bilden kann, dass man über seine Physiognomie Bescheid weiß und weiß, wo was sitzt?
Das ist wie beim Fußballspiel. Da gibt's Regeln. Keine Sätze, aber es gibt Regeln. Und wenn ich die beachte, bin ich besser. Also wenn ich sage, in meinem Spielfeld, sprich das Sprechen, die Sprache, nutze ich diese Laute und weiß, wie ein R, wie ein T, ein S ausgesprochen wird. Mhm. Und eben beim Englischen TH, dann sagt man, ja, und dieses ist ja nun nicht das deutsche S und wir versuchen, ein S klar zu sprechen.
Die Daran Folge, erkennt man ja übrigens auch Deutsche, wenn sie Englisch sprechen, dass sie das TH oft nicht sprechen können.
Genau das. Mhm. Und manchmal klingt jemand, ich sag mal absichtlich, doof, wenn er das TH im Deutschen spricht. Was ist das? Ich stand mal neben jemandem im Laden, der wollte Nussmus kaufen.
Ja?
Ausgerechnet das.
Also lispelte ganz
lispelte,
stark.
Lispelte. Und das klingt für viele doof. Also man kann...
Ja, auch niedlich. Niedlich, auch harmlos, süß. Naiv. Da kommen wir in einen Bereich, den ich in der nächsten Runde nochmal aufgreifen möchte, was es überhaupt mit der Stimme auf sich hat. Zunächst mal schreibst du, Elmar, in deinem Buch, jeder kann das Potenzial seiner Stimme nutzen. Voraussetzung ist wahrscheinlich, man muss wissen, dass da überhaupt Potenzial ist und nicht einfach Glaubenssätze verfolgen, ach, ich kann das sowieso nicht.
Jeder kann es einsetzen, dadurch, dass er ja nicht unbedingt schön klingen muss. Er sollte seine Persönlichkeit rüberbringen, so wie er ist, wie sie ist und natürlich klingen und dadurch auch präsent sein.
Also keine Rolle spielen, ich möchte so klingen wie.
Gar nicht, nee.
Oder ich möchte so klingen damit, sondern sich bewusst sein, was habe ich für ein Potenzial und wie setze ich das
Charakter, gezielt den ein. Eigenen Charakter, die eigene Persönlichkeit und wie sehr sowas rüberkommt, merkt man an Synchronstimmen, deutsche Stimmen für ausländische Schauspieler. Mit anderen Worten, der den Robert Redford seit 40 Jahren spricht, ist immer
Christian
der gleiche.
Brückner
Christian
Brückner
ist das. Ne, der ist der Rolf Schult.
Ach so.
Christian Brückner macht De Niro.
Stimmt, der
und,
macht De Niro.
Ja, und beide haben eine sehr ähnlich klingende Stimme. Und wenn die dann ans Mikrofon gehen, sagen die, das ist ja wohl eine ganz besondere Sache. Also ich übertreibe jetzt mal, ich kann es gar nicht. Ja. Und wenn sie so heiser sprechen, dann ist es ja in keiner Weise schön. Aber sie sollten mal sehen, wie viele Frauen den sexy finden.
Charakteristisch und passt zur Rolle dann in dem Moment.
Ja.
Verstehe. Den eigenen Sprechraum entdecken, nennst du das, Elmar. Mhm. Und das innere Orchester kennenlernen. Was ist das denn?
Ja, ich bin kein Musiker, aber ich singe. Und ich merke, wie sehr ein Orchester ein Klangvolumen hat, einen gewissen Eigenklang. Und dazu gehören bestimmte Elemente, nämlich einmal die Instrumente, die die reinen Klänge spielen. Das sind die Geigen und alle Blasinstrumente, das gibt einen Ton. Mhm. Dann gibt es die Instrumente, die Rhythmus spielen. Schlaginstrumente, Trommel, Bassgitarre. Und die bringen eine gewisse Dynamik rein.
Ja.
Aber auch, sie bringen einen Rhythmus, aber gleichzeitig auch eine gewisse Information. Da-da, badam. Ja, und das ist dann kennzeichnend. So ist auch die Sprache. Die Stimme passt sich dem an. Das heißt, wenn wir sprechen, haben wir all diese Instrumente, Rhythmus und Klang in unserer Spreche drin. Und das nenne ich Orchester. Wir haben ein eigenes Orchester in uns, wo wir sagen können, hier mache ich eine Pause. Ganz wichtig. Also wenn ich sage, es sind 30.000 Euro dafür verbraten worden, dann werde ich lauter. Aber wenn ich die Pause mache, wie beim Orchester vorher sage, es sind 30.000 Euro verbraten worden, dass die Pause so bedeutungsvoll, dass sie damit eine Dramatik reinbringt.
Ja. Also eine gewisse Modulation oder Thema mit Variationen, sage ich jetzt mal, gehört auch in die Sprechsprache und vielleicht auch eine gewisse Musikalität und Taktgefühl.
Absolut. Ach, wunderbar, Der Ton macht die Musik, Es ist ja wie bei Wagner, Mozart, Bach, Beethoven, die machen ihre Pausen, die sind mal lauter, mal leise, haben ihre Melodie und haben einen gewissen Klang, Eigenheit, Charakteristik, Persönlichkeit. Und das Ganze ist im Orchester drin, wenn sie Musik hören und natürlich auch in der Stimme.
Dann kommen wir jetzt mal von diesem inneren Orchester zur ersten Musik, die du dir gewünscht hast, Elmar. Das ist ein Lied von The Singers Unlimited. Michelle, ein alter Beatles-Titel. Wie bist du auf dieses Lied gekommen?
Die Singers Unlimited, das ist eine Gruppe von 4 Leuten, die wurden in den 70er Jahren durch eine gewisse Technik vervielfältigt. Das heißt, bei der Aufnahme wurden 16 draus und die haben dann A Cappella-Sound gemacht. Und ich bin drauf gekommen, weil eben der besagte Hans Werres, der ehemalige Moderator des HR, damals vorgestellt hatte. Und ich mag diese Musik sehr, weil sie harmonisch ist, ausgefeilt bis ins Letzte und hat eben genau diese Dinge, deswegen habe ich sie auch ausgesucht.
Ein alter Beatles-Titel, den die Singers Unlimited interpretiert haben, a cappella. Gewünscht hat sich die Elmar Bartel. Er ist Profisprecher und Sprechtrainer, heute zu Gast bei Doppelkopf und hat ein Buch mitgebracht, das auch mit dem Thema Sprechen zu tun hat. Einfach besser sprechen heißt das. Und die Motivation zu deinem Buch, Elmar, hat auch etwas mit einem persönlichen Schicksalsschlag zu tun. Vor ein paar Jahren musstest du dich einer schweren Gehirnoperation unterziehen, die dir dein Handwerk oder besser gesagt Mundwerk fast genommen hätte. Ein Jahr lang warst du im Krankenhaus oder in der Reha und zeitweise sogar auf den Rollstuhl angewiesen. Ja. Was war passiert?
Also ich hatte einen Bluthochdruck, unerwartet. Ich war im Theater, hat mich aufgeregt. So, und dann ging der Blutdruck hoch so, und dann ist eine Ader geplatzt im Kopf.
So schnell geht das?
Ja, das kann schnell gehen. Wenn man sich richtig aufregt, wie man sagt, ja, also wenn man in eine gewisse Stimmung kommt, die dann quasi den Druck nach oben geht, dann können vielleicht gewisse, Blutwege kaputt gehen. Das ist der Fall gewesen. Und dann war die linke Seite meines Körpers betroffen. Ich konnte also den Arm nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr gehen. Das Bein war gelähmt. Und sehr schnell habe ich gemerkt, ich kann auch nicht mehr so richtig sprechen.
Das muss ja ein Albtraum für dich gewesen sein.
Als Sprecher ist natürlich eine Katastrophe, ja. Mein Job, mein Leben eigentlich, ja. Und ich habe gemerkt, dass das erstmal nicht mehr geht. Ich musste also erst mit dem halben Mund sprechen, das klang ja so fürchterlich. Dann kam die Logopädin ins Spiel, die im Krankenhaus arbeitet. Die hat mir dann Sprechtraining gegeben und hat erklärt, wie man was ausspricht. Ich wusste das zwar, ich konnte es aber nicht mehr. Ja. Lag vornehmlich an der Funktion der Muskeln. Und da hatte ich Glück, weil es war nicht das Sprachvermögen, das Sprechvermögen war gestört. Und die Reihenfolge der Worte, die Auswahl der Wörter und das Finden, das hat es noch geklappt.
Ja, was ist der Unterschied zwischen Sprachvermögen und Sprechvermögen in dem Zusammenhang?
Das Sprachvermögen, wenn das gestört ist, sucht man nach Wörtern und weiß gar nicht mehr, wie was heißt. Unter Umständen kann die Uhr nicht mehr lesen und weiß nicht, wie man was ausspricht. Okay. Aber das war nicht defekt. Defekt war die Möglichkeit, das, was ich sagen wollte, auch wirklich in die Form zu bringen.
Das heißt, die Muskeln
zu artikulieren, die Muskeln des Gesichts in Bewegung zu setzen. Man braucht die Zunge dafür, man braucht das Bewusstsein des Abstands der Zunge vom Gaumen, die Zähne. Und sie hat mir beigebracht, und das ist eine schöne Übung, die auch für den Alltag ganz gut ist, für jeden, auch wenn er nichts hat, mit der Zungenspitze die vorderen Schneidezähne zu zählen. Das heißt, die obere Reihe einmal durchgehen. Vor einem Sprechen zum Beispiel stumm und leise, geschlossen, offenen Mund, mit der Zungenspitze alle Zähne der oberen Reihe zählen, vielleicht von Backenzähnen ab. Wie viel habe ich denn ein? Mit der Spitze an die Zähne gehen. Und das vermittelt ein deutlicheres Bewusstsein für die Zunge, die Steuerung der Zunge.
Wieder was dazugelernt.
Macht Spaß.
Durch diese Übung. Aber da kann man auch mal sehen, Elmar, wie wichtig Logopäden und Logopädinnen sind, deren Leistung ja im Alltag oft unterschätzt wird. Zudem werden sie auch schlecht bezahlt, das nebenbei gesagt. Das heißt also, jemand, der durch eine Krankheit oder einen Unfall neurologische Ausfälle hat, sage ich jetzt mal, der kann durchaus mit Hilfe eines solchen engagierten Menschen wiederhergestellt werden, sprachlich und sprecherisch.
Ja, ganz wichtig. Was mein Buch macht, ist nichts anderes, als das aufzugreifen, zu sagen, geht dahin. Genauso wie, nehmt Sprechunterricht, geht zu einem Coach, geht in die Schauspielschule, macht das, wenn ihr das weiterführen wollt. Aber der Beginn, also die Lust dafür zu bekommen, den Spaß zu erspüren, dafür ist das Buch da, zu sagen, ich habe meinen Einstieg und wenn ich dann weiterkommen möchte, gehe ich dahin. Oder im umgekehrten Sinne, wenn ich eine Krankheit oder Unfall habe, war bei einer Logopädin, beim Logopäden, dann nehme ich das Buch als Ergänzung,
ja,
wenn die das für gut finden.
Um dann auch noch danach ein bisschen Spaß zu haben. Ja, es ist auch schon sehr lustig, wie du es gemacht hast, wie du es aufgebaut hast und auch wie es gestaltet ist. Man muss man sagen, sehr ansprechend gestaltet. Und pro verkauftem Buch kommt 1 Euro der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. zugute.
Ja.
Du sprachst auch mal fließend Spanisch und Englisch, bedingt durch deinen Beruf als Außenhandelskaufmann.
Ich warst war du sehr vorher, auf den ja, USA? Ja, jetzt verrätst du was. Ist aber gut so, weil ich liebe diese Umstiege zu sagen, man hat mal das gemacht, hat daraus gelernt und hat festgestellt, das war es nicht. Also das im Büro zu sitzen war nie mein Ding. Ich wollte unabhängig leben, arbeiten und dann auch spielerisch sein. Also das war... Der Rundfunk, das Fernsehen hat mir das dann quasi vermittelt. Das war mein Zirkus.
Ja.
Ist immer noch, wo ich merke, das, was ich kann, was mein ureigenstes Ding ist, also singen, sprechen und so weiter, kann ich dort vermitteln, kann ich dort ausüben. Und ich habe Spanisch gelernt. Auch das hat mir geholfen, zu wissen, wie machen die's? Wie kann ich damit umgehen?
Und also über die eigene Muttersprache besser bewusst werden, über eine sogenannte Fremdsprache?
Ja, na klar.
Das, was du gelernt hast nach deiner Gehirn-OP, also die Muttersprache wiedererlangt durch viel Übung mit Hilfe einer Logopädin, durch Sprechübungen, die du ja schon vorher intus hattest, sage ich jetzt mal, wegen deines Berufs als Profisprecher und Trainer. Sprichst du auch wieder fließend Englisch und Spanisch, so wie früher? Ja. Ist das auch wiedergekommen?
Da, gar nicht wiedergekommen, ist nie weg gewesen.
Es ist nie weg.
Ich habe es im Krankenhaus dann ausprobiert, weil ich einfach auch mit meiner Ex-Frau gesprochen habe, die ist Mexikanerin und die hat mich angerufen, wie geht's dir eigentlich? Und dann haben wir gleich auf Mexikanisch geplappert.
Ja, wie kommt das denn dann, dass deine Muttersprache zeitweise
das
weg
ist erstaunlich,
war?
Ja.
Und
ja.
die Fremdsprachen, Englisch und Spanisch, die du ja auch fließend sprichst, vollständig erhalten geblieben ist?
Also ich kann es nur damit begründen, dass es die Angst vor der Angst war.
Ja.
Dass wenn man jemanden gegenüber hat, ihm in die Augen schaut und dann Deutsch spricht und nicht mehr weiß, ob es geht und dann vielleicht sich nicht traut.
Ach ja.
Allgemeine Sache. Hier war sie ja nicht wirklich da. Wir haben am Telefon geplaudert und es kam nicht drauf an, ob ich nun gut drin bin oder nicht.
Und es war in dem Moment auch nicht existenziell für dich?
Überhaupt nicht. Und ich habe einfach drauf losgeplappert. Hombre, claro que sí und so weiter. Ich habe dann sehr schnell das Spanisch wieder gekonnt und habe gedacht, Gott sei Dank.
Das erzählt uns Elmar Bartel. Vielen Dank für diese doch sehr persönliche Lebensgeschichte. Heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, gelernter Außenhandelskaufmann, Sendetechniker und Senderegisseur. Mehrere Jahre warst du in Mexiko und in den USA und seit über 30 Jahren Radio- und TV-Sprecher oder auch Hörbuchsprecher und inzwischen seit vielen Jahren beim ZDF. Einfach besser sprechen heißt dein Buch. So gelingt ein starker Auftritt. Wir hatten eben schon mal die Sprech- und Sprachstörungen angedeutet. Da gibt's ja Lispeln, also nicht bei kleinen Kindern, die Zähne verloren haben, also bei Erstklässlern, sondern Lispeln bei Erwachsenen, Knödeln, Nuschen, Nasalieren, Menschen, die mit sehr viel Druck sprechen, um vielleicht ihrem Gesagten Nachdruck zu verleihen, aber auch das Gegenteil, die sehr wenig Druck haben, laut, leise sprechen und alles, was damit zusammenhängt. Wo finde ich denn dazwischen irgendwie meine Variante?
Ich behaupte mal durch die innere Einstellung, meine Haltung. Wo bin ich? Wo fühle ich mich? Wo bin ich zu Hause? Was ist mein Ding? Wenn ich das begriffen habe und mir ab und zu selber zuhöre, sollte man machen.
Naja, für uns beide ist das ja Alltag, dass wir uns auch mal selber hören. Nur die meisten Menschen, die finden das komisch, wenn sie das erste Mal ihre eigene Stimme hören.
Man hört sich auch selber anders, als die anderen einen wahrnehmen. Ja, und ich denke, selbst die Inhalte und die Art und Weise, man ist an sich selbst gewöhnt und glaubt, das ist dann falsch oder gut, ja, und andere können einen viel besser beobachten und vielleicht einschätzen. Aber ich glaube, wenn man sich aufnimmt und diese Aufnahme eine Woche später sich mal bewusst mit Abstand anhört, kriegt man ein Verhältnis zu sich und weiß, wer ist die, wer ist der.
Und kenn dann, ich den irgendwo?
Ja, kenne ich den irgendwo. Ja,
ja.
Will ich die hören, dann kann ich mit diesem Abstand mich bewusst ein bisschen einschätzen, kritisieren und sagen, daran arbeite ich jetzt mal. Das gefällt mir nicht ganz so.
Ja, wenn wir jetzt mal bei diesen, sagen wir mal, Irritationen bleiben beim Sprechen. Nehmen wir mal das Lispeln. Das ist ja nicht in jeder Situation gut angesehen. Das kann ja vielleicht in der einen Situation süß und niedlich klingen. Nur wie ist das bei einem erwachsenen Menschen? oder das Knödeln, Nasalieren, Nuscheln, woher kommt das? Ist das nur eine blöde Angewohnheit?
Es sind sicherlich auch Gegebenheiten, die der Körper schon mit sich bringt, wo man dann vielleicht eine Enge in der Nasenhöhle hat und das Ganze dann so klingt. Es ist einfach gegeben. In extremen Fällen würde ich das mal nachgucken lassen beim Arzt. Sind da die Polypen im Hals, die stören, oder sind es irgendwelche anderen Befindlichkeiten, die man vielleicht korrigieren kann? Wenn sie körperlicher Natur sind, bei den Zähnen vielleicht, kann man die richten lassen. Mhm. Ja, nachrichten.
Ja. Mhm.
Doppelsinn. Ich war beim Zahnarzt, ich hatte mir mal beim Skifahren als Junge den Vorderzahn ausgeschlagen. Kriegte damals einen Ersatz, so ein Implantat.
Mhm.
Und das saß immer ein bisschen schief. Das heißt, die ersten Jahre, wo ich beim Radio war, haben mir die Kolleginnen und Kollegen gesagt, du klingst ein bisschen doof, ja, das Anstoßen vorne. Das war leicht zu hören. Ja. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Bin ich zum Zahnarzt, der ist mitgegangen ins Studio. Wir haben so lange dran rumgebastelt, dass es dann ging.
Ja.
Also was kann man korrigieren?
Wobei, den umgekehrten Fall habe ich auch schon mal gehört, dass der Zahnarzt mit seinem Zahnersatz erst diese Problematik geschaffen hat,
ja.
weil er vielleicht nicht drauf geachtet hat oder es nicht im Sinn hatte. Viele Menschen, die viel reden müssen, ich nehme jetzt mal Lehrer, die vielleicht auch so eine Horde von schreienden Schülern da in den Griff bekommen müssen, die werden ja auch schnell heiser. Wie kann man das beheben oder vielleicht auch vorbeugen?
Der würde mal im Moment die Klappe halten, bis die Schüler fertig sind, auch irgendwann mal müde, und dann fängt er an zu sprechen und nicht dagegen schreien.
Ja. Ich hatte mal einen Lehrer, der hat dann immer besonders leise gesprochen, je lauter es wurde.
Ja, ja. Genau, wenn da noch Inhalte die drin sind, die die Schüler gerne wissen wollen, dann sind sie dankbar, dass sie es mitkriegen und halten irgendwann den Mund.
Elmar Bartel ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist Profisprecher und Sprechtrainer. Wir hatten das eben schon mal angedeutet. Gutes Sprechen hat auch was mit Hören zu tun, beziehungsweise auch mit gutem Hören.
Ja.
Denn wir lernen ja Sprechen übers Hören.
Ja. Es geht sehr darum, anderen zuzuhören und zu sagen, das mache ich gerne als Beispiel, hört doch mal die Dokumentationen oder Synchronisation von Spielfilmen bewusst an. Nicht nur auf die Inhalte, auf die Serie, was passiert da, sondern auf die Sprache, die Stimme. Und wenn ihr das hört, dann habt ihr Beispiele. Schlechte, gute, egal wer. Das färbt ab.
Ja, nur der Normalbürger ist ja nicht in dieser Situation, dass er Dokumentationen spricht oder in diesen Sprechsituationen, sage ich jetzt mal, ist. Sondern ahmt andere Menschen nach, vielleicht jene, die ihm sympathisch sind. Das kann ja zum Beispiel auch ein Lehrer, eine Lehrerin sein. Und man kann ja nur so viel hören, wie das eigene Ohr auch in der Lage ist zu hören. Dass vielleicht über solche Eingeschränktheiten auch das Sprechen eingeschränkt ist. Was man bei Kindern ja heute bei den Vorsorgeuntersuchungen ja feststellt, was früher gar nicht bemerkt wurde.
Ja, das Sprechen ist ja sehr komplex. Einerseits geht es um das, was wir gerade gesagt haben, nämlich um die Töne, die Klänge, die Geräusche, die wir machen mit unserem Mund. Zum anderen geht es darum, wie setze ich die Sprechmelodie ein? Wo mache ich Pausen?
Ja.
Wo mache ich langsam? Wo bin ich schnell, laut und leise? Und das kann man schon übernehmen, zu sagen, nicht unbedingt jetzt die Deutlichkeit und diese Klarheit einer Dokumentationsstimme, sondern wie macht er das generell?
Und was hat dann das Sprechen mit richtigem Denken, sprich die Voraussetzung für richtiges Denken, in Anführungsstrichen, mit dem richtigen Atmen zu tun?
Der Atem ist die Grundlage für alles, für das ganze Leben. Und wenn ich genug Luft habe, kann ich das auch überbringen, was
ich sagen
will.
Kann ich auch wieder sagen, atmen kann doch jeder, solange er lebt.
Ja, wobei ich kann natürlich die mir angeborene Atemweise anwenden, indem ich wie ein Baby in den Bauch hineinatme, haben wir nur alle vergessen. Also als Erwachsene atmen wir viel mehr in die Brust hinein. Und wenn wir sagen, oh je, dann geht das sofort nach oben.
Mhm.
Und diese Atmung ist an sich flach. Da ist nicht genug Luft da. Und wenn ich sage, ich möchte mehr Luft haben, dann nutze ich den Gesamtbereich meines Körpers und sage, ich atme eben nicht nur in den Brustraum hinein, sondern auch in den Bauch. Beispiel, ich atme durch die Nase ein und versuche, die Luft in den Bauch zu bekommen.
Ich mache es jetzt mal nach.
Und habe viel mehr Volumen und kann mit einem Atemzug drei Sätze sagen. Habe viel mehr und bin auch noch wach danach.
Ja, vielleicht auch konzentrierter.
Ja.
Also das Denken geht besser durch diese Form der Atmung.
Absolut.
Und das anschließende Sprechen, egal um was es sich handelt, ist vielleicht auch ein bisschen strukturierter, auch wenn wir beide jetzt unter uns
deutlicher
sprechen.
Präsenter. Ja, es ist viel präsenter. Wenn ich mehr Luft habe, bin ich auch im Kopf wacher. Ja? Mhm. Das geschieht auch durch das Lachen. Ja, wenn ich jemanden zum Lachen anrege, dann hat er mehr Luft grundsätzlich in seinem Körper. Ja. Und mehr Sauerstoff.
Ja. Lachen ist ein gutes Beispiel. Danach wird vieles klarer, was vielleicht zuvor noch problematisch war.
Es geht ja nicht darum, über wen zu lachen, sondern innerlich eine gewisse Freude, einen Humor zu haben und sich damit auch die Stimme leichter zu machen.
Ja, ein bisschen Luft hineinzulassen in den Körper, wenn man es physiologisch ausdrücken würde. Das sagt unser Doppelkopfgast Elmar Bartel. Er ist Profisprecher und Sprechtrainer beim ZDF und hat einen unterhaltsamen Ratgeber zum Thema Sprechen geschrieben, der da heißt Einfach besser sprechen. Jetzt würde ich sagen, wir machen einfach die nächste Musik. Und die stammt von Frank Sinatra, The Best Is Yet To Come. Ich glaube, das weiß ich noch von früher, du bist so ein richtiger Sinatra-Fan, ne?
Ja, ich interpretiere den sogar. Ich habe als Kind die Platten von Frank Sinatra hören dürfen müssen durch meinen Vater, der war ein Fan. Als Opernsänger hat er Swing gehört. Und ich war schon als Kind so, dass ich mir die Texte gemerkt habe. Und irgendwann sang ich mal in der Halle, es war der Zugang zu der U-Bahn in Madrid. Da gibt's so ein bisschen Hall, ja, Echo. Und da habe ich gesungen für mich selber und sagte einer, kann man sie buchen?
Aha.
Und seitdem wusste ich, hey, ich kann was mit meiner Stimme machen und habe dort in der Bar gesungen mit einem Trio, Jazz. Und seitdem ging das dann wirklich weiter und los. Also ich habe dann sehr viele Jahre auf Kreuzfahrtschiffen in meinen Urlauben den Entertainer gespielt, in dem ich Titel von Sinatra gesungen habe. Unter anderem The Best Is Yet To Come.
You think you've flown before, but baby you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine, and you're gonna be mine.
Ja, das war Frankie Boy in schon, ich glaube, vorgerücktem Alter mit dem Titel
The best is yet to come.
The best is yet to come. Also das Beste kommt noch. Das ist ja eine schöne Einstellung.
Ja.
Du bist jetzt 64, Elmar, hast sicher auch schon vieles Gute erlebt. Teilst du denn auch diese, Hoffnungs-Zukunftsversion von Frank
Sinatra? Das ist die einzige, die mir bleibt. Also ich denke, das ist die beste Version, die man hat. Also Humor und sich auf das Nächste freuen. Ich bin kreativ, denke ich mir. Ich habe sehr viele Ideen. Das war auch das Buch. Es sollte erstmal kein Buch werden. Es war nur eine Sammlung von Dingen, die mir gefallen haben.
Einfach besser sprechen heißt das Buch.
Ja. Und da habe ich mir gedacht, macht ein Buch draus, weil die fragen so viele Leute, wie geht denn das eigentlich mit dem Sprechen? Mhm. Wie macht man das, dass man so klingt?
Ja, hat das vielleicht auch damit was zu tun, wenn du sagst, das ist die einzige Möglichkeit, also erwartungsfroh in die Zukunft
Optimismus.
Zu schauen. Wirkt sich das auch aufs Sprechen, auf die Art
auf
zu sprechen
alles.
Aus?
Ich behaupte mal, Garantie kann ich dafür nicht geben, dass wenn man gesund leben will und sprechen will, dann kriegt man das auch hin. Das ist der innere Wille, diese Motivation, die mich zum Beispiel dazu treibt, Reisen auszusuchen, Neugierde zu haben, irgendwo hinzuwollen und etwas Neues zu entdecken. Mhm. Und das gibt es beim Sprechen genauso. Sprechen ist insofern eine Reise. Und das hat damit zu tun, zu planen, zu überlegen, was man sagt und gesund durchzukommen und gesund nach Hause zu kommen.
Ja, du hast ja auch einige ZDF-Moderatoren-Kollegen dazu eingeladen, ein paar Übungen beizusteuern in deinem Buch. Da sind so prominente Stimmen wie Petra Gerster, Oliver Welke, Markus Lanz und viele andere. Maybrit Illner auf der CD verewigt. Auch diese Kolleginnen, Kollegen werden irgendwann mal in die Jahre kommen, stimmlich gesehen. Ja. Das betrifft ja nicht nur Sänger, sondern jeden von uns.
Ja.
Dann wird die Stimme brüchig. Manchmal so ab dem Alter von 70 Jahren.
Kann, muss nicht.
Warum ist es bei dem einen so und bei dem anderen nicht? Kann man da vorbeugen?
Ich glaube, dass man das gar nicht so sehr technisch machen kann. Man kann es sich erdenken und sagen, ich will so klingen, ich möchte so bleiben und möchte das auch pflegen. Das heißt, nicht unbedingt rauchen, nicht zu viel Alkohol und einfach sich ein bisschen beschränken, dabei gesund leben. Versuchen, in den Tag zu gehen und sagen, ich will heute agil und präsent bleiben, mit einem wachen Geist. Und dieser Geist setzt sich durch die Stimme fort. Das sehe ich immer wieder.
Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, die mentale Haltung. Ja. Wie ist es mit der Körperhaltung? Hat Stimme, Sprechen auch was mit Körperhaltung zu tun? Oder
bestimmt,
damit für meine Körperhaltung oder meine Körperhaltung auch so zu erhalten, wie sie vielleicht jetzt noch ist?
Ja, die Körperhaltung, dazu gehört ja auch das aufrechte Wesen, Sein, Stehen, Gehen und gleichzeitig auch die bewusste Übung, das Training der Stimme kann man machen. Jeden Morgen ein Gähnen gehört dazu. Ist gar nicht so schwierig.
Das passiert bei mir schon automatisch.
Ja, also bewusst und gerne gähnen, da bist du entspannt und gleichzeitig hast du was für die Stimme getan. Mhm. Einfach räkeln und sagen.
Ja, das, was Babys automatisch machen, wenn sie wach werden, strecken die sich erstmal und gähnen.
Das bewahren.
Ganz breit.
Ne? Ganz einfach. Und dann sagen, das gehört zu mir. Und ich darf das, in dem Moment will ich es halt und pflege meine Stimme, indem ich dann genug trinke, Wasser und eben versuche, Erkältung zu vermeiden, nicht zu laut zu brüllen ständig, sondern eher verhalten zu sein und das Ganze aktivieren und dabei bleiben.
Bewusst, verständlich, bewusst. Selbstbewusst, überzeugend zu sprechen,
das
wie
ist
du
übrigens,
sagst.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, selbstbewusst. Ich habe gelernt, dass das Selbstbewusstsein eines Menschen sehr an der Stimme hängt. Wenn ich im Büro bin, sind viele Leute um mich herum und jemand fragt mich, wie war es denn da und da? Und ich tuschle und verhalte mich, halte mich zurück, dann bin ich ja nicht wirklich da.
Ja.
Ich müsste
oder hast was zu verbergen.
Genau. Ich müsste eigentlich sagen, pass mal auf, wir gehen mal gerade raus, wo niemand gestört wird. Mhm. Wir reden mal ganz laut, ganz normal und in normaler Lautstärke miteinander. Und da bin ich viel selbstbewusster und kann sagen, hey, ich war da und da und habe das und das gemacht. Mit einem Mal ist meine Stimme, mein eigenes Ich viel mehr da und selbstbewusst und klar und deutlich. Unglaublich, was da passiert.
Also das heißt, um so zu sprechen, muss schon eine gewisse Selbstbewusstheit, ein gewisses Selbstvertrauen da sein. Aber es funktioniert auch umgekehrt.
Umgekehrt, ja.
Dass dadurch das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zurückkommt.
Das kann man trainieren. Man kann sagen, ja, ich weiß nicht so genau. Oder man geht raus, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, und mit voller Stimme. Das heißt, mit dem Bauch, mit der Brust, mit dem Inneren, mit der Freude und mit Selbstbewusstsein zu bringen.
Das heißt also nicht nur, wie du eben gesagt hast, sag es, aber sag es deutlich, sondern sag es und sag es mit Überzeugung.
Aus dem Bauch heraus, ja. Und nutz die Situation, die Gelegenheit, das dann auch zu tun.
Ja.
Und nicht irgendwo in der Ecke, sondern frei raus. Frei raus, das ist dies.
Ja, dann kommen wir zum Schluss der Sendung nochmal auf die Stimme zurück. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, die schöne oder die gute Stimme, die gibt es eigentlich nicht. Worauf kommt es dann in Wirklichkeit an?
Nochmal auf den Charakter, auf die Persönlichkeit. Die wächst im Laufe des Lebens durch das, was ich tue, was ich erlebt habe, was ich mache, meine Begegnungen, die Kommunikation. Und wenn ich dann mich selber entdecke durch das Tun, das Machen, weiß ich irgendwann, wer ich bin. Und dann weiß ich das und kann dann auch diese Stimme nutzen. Das ist meine ganz eigene, charakteristische, persönliche Stimme.
Und in dieser Stimmung stimmt dann auch die Stimme?
Absolut, toll. Das Wort Stimmung gehört dazu. Ja, toll.
Elmar Bartel war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und er hat ein Buch mitgebracht, das heißt Einfach besser sprechen, so gelingt ein starker Auftritt, erschienen im Schott Verlag Mainz, inklusive Übungs-CD, die in dem Buch drin ist. Elmar, du hast erzählt, du verdienst nichts an dem Buch, du hast es quasi für einen guten Zweck zusammengestellt und pro verkauftem Buch kommt 1 Euro der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. zu Gute.
Ja.
Zum Schluss haben wir noch eine Wunschmusik für dich auf Lager von Quincy Jones, Soul Bossa Nova. Das erinnert mich an meine frühen Kindheitstage.
Und mich an Austin Powers, diese Filme, ja? Übrigens, danke schön, dass ich hier sein darf.
Ja.
Hat Spaß.
Ich danke. Mein Name ist Karin Röder. Elmar Bartel, vielen Dank.
Danke.